Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Kundendatentrends 2024. Heute diskutieren Timo von Vocht, Director Dach Partnerships bei Movable Inc. und Benedikt Weltke, Director Campaign Management bei Sky Deutschland, darüber, wie sich 1:1-Kommunikation über verschiedene Marketingkanäle orchestrieren lässt und welche häufigen Stolpersteine es dabei gibt. Viel Spaß beim Zuhören.
Ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen hier den Roundtable machen können. Danke auch, Benedikt, dass du dabei bist heute. Bevor wir starten, vielleicht ganz kurz, worum geht es mir in diesem Roundtable? Geht es mir darum, dass wir, nachdem jetzt heute die Datenstrategien besprochen worden sind, dass wir uns um das Thema 1:1-Personalisierung kümmern. Das wird immer wichtiger aus meiner Sicht, vor dem Hintergrund, dass die Nutzer mehr und mehr gewohnt sind, mit Daten personalisiert angesprochen zu werden. Aber es gibt da ein paar Herausforderungen. Und mit Benedikt, der bei Sky Deutschland arbeitet, als Director of Campaign Operations und Performance, würde ich gerne dann besprechen, wo steht Sky momentan, wo steht er und sein Team momentan in diesem Bereich, wie sind sie da hingekommen und auch, was ist so ein bisschen der Ausblick in die Zukunft, wie geht es da in der Zukunft dann weiter, welche Maßnahmen werden da ergriffen, um eben noch besser zu werden im ganzen Bereich. Es ist natürlich ein Prozess. Es ist sicherlich keine Sache, die man mit einem Fingerschnippen oder einfach mit einem Tool erledigt, sondern gehören ganz viele Bausteine dazu. Und die besprechen wir heute. Deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist. Benedikt, magst du dich ganz kurz vorstellen? Ich glaube, du bist bei Telefonica gestartet und jetzt seit fast 13 Jahren bei Sky, richtig?
Das ist richtig. Danke, Timo. Sehr gerne. Mein Name ist Benedikt Weltke. Ich bin, wie du schon gesagt hast, Director Campaign Operations und Performance bei Sky Deutschland. Bin hier seit 13 Jahren, habe dementsprechend viele Abteilungen und Teams im Haus durchlaufen, habe angefangen eher im Prozessmanagement, das heißt auch immer kampagnenbasiert, immer so ein bisschen die Kampagnenluft geschnuppert, Kampagnen im CRM-Management-System implementiert. Danach bin ich mehr in die analytische Richtung gegangen, habe mich um Auswertung von Kampagnen gekümmert, aber auch um Customer Base Profiling und solche Geschichten und bin jetzt seit sehr vielen Jahren im Bereich Kampagnenmanagement als Senior Manager angefangen, dann die Möglichkeit bekommen, das Team zu leiten und die verschiedenen Entwicklungen die letzten Jahre jetzt durchzumachen, um jetzt als Director Campaign Operations und Performance nicht nur für die operative Umsetzung der Kampagnen verantwortlich zu sein, sondern für die Kampagnenstrategie, das heißt Kampagnenpotenziale, die operative, exekutive Umsetzung natürlich, aber auch die Erfolgsmessung der Kampagnen und ganz, ganz wichtig, die Kontaktstrategie, die hinter dem Ganzen steht, ist Aufgabe meines Teams.
Ja, vielleicht, also erstmal vielen Dank, dass du dir heute auch die Zeit nimmst. Ich weiß, es sind gerade taffe Zeiten für alle, die im Marketing unterwegs sind, sehr geschätzt. Wer bis zum Schluss da bleibt, der wird vielleicht auch noch ein bisschen so einen Ausblick bekommen, was bei Sky in der nächsten Zukunft schon auch passiert. Also auf jeden Fall dranbleiben. Ich bin Timo von Vocht. Ich bin bei Movable Inc. Movable Inc. ist eine Content-Automation-Plattform, die es schafft, bei der Personalisierung von Messages zu helfen rund um das Thema E-Mail-Marketing, Mobile, SMS, In-App und so weiter, wo es darum geht, also diese 1:1-Personalisierung bei der Öffnung einer E-Mail oder bei einer Öffnung von einer Nachricht datengestützt auf Basis von Kontext, Kundendaten und so weiter zu machen. Das heißt, für mich ist das Thema natürlich auch sehr, sehr spannend, weil da sind wir genau drin. Ich habe die ersten E-Mail-Kampagnen 2005 mit CNET Direct gemacht, bin dann über verschiedene Analytics-Anbieter, CDP-Anbieter und große Marketing-Clouds zu Movable Inc. gekommen. Das heißt, für mich ist Datengeschäft eigentlich immer ganz, ganz wichtig gewesen. Aber ich kenne mich auch so ein bisschen, Gott sei Dank, mit dem Content-Bereich aus. Und das Spannende finde ich jetzt aktuell, dass ich wieder in einem Bereich bin, wo die Daten und Content und vor allem die Kreativität von den Marketern wieder zusammenbringen. Aber damit das funktioniert, glaube ich, braucht man ein paar Sachen. Also das Erste, was wir heute gehört haben, war die Datenstrategie. Wie ist es bei euch, Benedikt? Gibt es bei Sky eine Datenstrategie? Wie schaut das aus? Wie muss man sich das mal vorstellen von außen?
Also wir haben in-house ein ganz großes Data-Team, das auch international aufgestellt ist, in unserem Mutterkonzern Sky England auch, und setzen da quasi im Kampagnenmanagement auf zwei Faktoren. Erstens dieses Datenteam, das uns wirklich mit Data Scientists Kundensegmentierungen, Kundenmodelle liefert, die wir im Kampagnenmanagement als zum Marketing zur Verfügung haben. Des Weiteren setzen wir aber auch immer noch darauf, dass jeder Kampagnenmanager fähig ist, mit SQL auf die Rohdaten zuzugreifen, um sich eigene Segmente zu bauen. Also zusätzlich zu unseren Kampagnenmanagement-Tools, in denen wir ja die nötigen Daten fürs Kampagnenmanagement zur Verfügung haben, aber natürlich nicht alle Daten, die es bei Sky so gibt, hat jeder Kampagnenmanager auch die Möglichkeit, auf Usage-Daten und so weiter zuzugreifen, um sich eigene Segmente zu kreieren, wenn es gerade bei Ad-Hoc-Kampagnen bei kurzfristigen Geschichten notwendig ist.
Das heißt, wenn ich das zusammenfassen darf, du hast auf deiner Seite die Datenkompetenz bei den Teams, dass sie wissen, wo stehen die Daten, wie greife ich darauf zu, die technischen Fähigkeiten auch haben. Das andere ist das dann mal Accessibility. Das heißt, dass sie auch dann Zugriff darauf bekommen, dass die Leute auch übergreifend, teamübergreifend an Daten zukommen. Und dann wahrscheinlich aber auch eine gewisse Zielrichtung bei der Datenstrategie. Das heißt, ihr macht natürlich, dass die Übung, um mehr Business zu generieren, um mehr TV-Abonnenten zu bekommen, ist aber natürlich nicht nur die Retention oder nicht nur die Akquise, sondern auch natürlich Engagement und Retention spielen bei euch, wenn die sehen eine große Rolle. Wir da aktuell sozusagen, wenn ihr jetzt sozusagen diese Sachen durchgeht, also Akquise, Conversion, Engagement und Retention, wie qualifiziert sich ein Nutzer für welchen Bereich und was passiert dann mit den Daten und mit den Nutzern? Wie geht ihr mit hier durch diese sozusagen Customer Journey durch?
Genau, wie du richtig gesagt hast, fängt es an im Sales-Bereich, wo wir auch mein Team auf gewisse Daten zugreift, um Sales zu generieren. Sobald der Kunde den Vertragsabschluss macht, kommt er bei uns ins Onboarding, in die Onboarding-Journey. Das ist eine vollautomatisierte Journey, E-Mail-Journey, die aber auch verlinkt ist in unser Web. Das heißt, der Kunde hat das gleiche Kundenerlebnis in der E-Mail, das er dann auch im Web bekommt, mit, ich glaube, 14 Kontaktpunkten momentan. So eine Journey ist ja immer, man sagt, man baut einmal eine Customer Journey auf. So ist es aber nicht ganz, sondern diese Journeys sind natürlich lebende Produkte, die wir immer wieder anpassen und optimieren. Nach dieser Onboarding Journey beginnt der Customer Lifecycle, der bei uns Value heißt. Also das ist Engagement, Loyalty, aber auch Upselling, indem wir den Kunden dann mit verschiedenen Maßnahmen möglichst personalisiert, möglichst auf seine Wünsche, auf sein Sehverhalten, auf seine Familiensituation angepasst zu kontaktieren. Sobald der Kunde in die Retention-Phase geht, heißt der Kunde kündigt, beginnt das Retention. Ab einem gewissen Zeitpunkt übernehmen wir auch in der Kontaktstrategie dieses Retention-Geschäft. Das heißt, der Kunde ist von allen anderen Maßnahmen ausgeschlossen. Wir versuchen ihm nicht gleichzeitig was abzusellen, während wir ihn versuchen zurückzugewinnen. Genau, sollte der Kunde dann wirklich abgehen, was natürlich nicht unser Wunsch ist, was wir möglichst versuchen zu verhindern, dann kommt er in die Winback-Phase, in der wir aber ihm auch gar kein anderes Erlebnis geben wollen, sondern in der wir auch versuchen, ihm aufzuzeigen, was er bei uns genutzt hat. Beispiel, Kunde hat Game of Thrones genutzt, hat Game of Thrones konsumiert, Kunde geht ab, jetzt kommt die neue Staffel House of the Dragon. Ist natürlich für uns ein perfekter Ansatzpunkt zu sagen, guck mal, das war doch eine deiner Lieblingsserien, jetzt hast du die Möglichkeit, wenn du zu uns zurückkommst, das Serienerlebnis wieder zu haben, ohne zwingend immer eine Preiskommunikation zu haben. Das machen wir natürlich auch im Retention, Winback vor allem, auch im Upselling logisch, weil der Preis natürlich zieht. Aber zusätzlich und das auch sehr gezielt versuchen wir in bestimmten Maßnahmen auf Preiskommunikation zu verzichten, sondern Kunden aufzuzeigen, was er denn mit uns als Partner hat, was er denn genossen hat, wenn er zum Beispiel abgegangen ist.
Also ein value-basierter Dialog mit dem Kunden, mit dem Nutzer. Das erfordert natürlich aber auch eine sehr robuste Kenntnis und Datenstack über den Nutzer. Das heißt, sicherlich, wir werden, glaube ich, mal darüber gesprochen mit Data Warehouse und so weiter. Du hast natürlich eine große Menge an Daten, große Volumen an Daten, über die er verfügt. Und somit könnt ihr natürlich auch die Kunden sehr genau kennen. Die Frage ist, ihr nutzt ja diese Daten quasi entlang der gesamten Customer Journey, von der Akquise bis zur Retention, um diese 1:1 Personalisierung zu machen. finde es sehr spannend, dass er sagt, okay, bestimmte Maßnahmen klammern wir aus, wenn wir also keine Werbemaßnahmen, wenn ein Kunde dabei ist, Churn oder Retention Winback Phase sozusagen. Wie schafft ihr diese Datentransparenz sozusagen? Das sind ja verschiedene Teams. Akquise nehme ich an, das ist ein eigenes Team, die eben die ganzen Online-Spielarten haben, wahrscheinlich auch nochmal unterteilt in verschiedene Teams. Dann habt ihr sicherlich auch ein On-Site-Team und auch ein Retention- und E-Mail-Marketing-Team. So, wie kriegen alle diese Teams mit, dass eben jetzt ein Kunde in einer bestimmten Phase ist und dass da etwas zu tun gibt? Wir haben das orchestriert, wir haben das
Ich glaube, du hast richtigerweise zwei Sachen angesprochen. Erstmal die Datenseite, also wie kriegen wir es mit, diesen Wust, diese Unmengen an Daten so aufzubereiten, dass jeder Mitarbeiter, jeder Marketingmensch weiß, was für Daten zur Verfügung stehen. Das ist, ich sag mal, High Level relativ einfach. Wir haben verschiedene Kundensegmente und Kundenmodelle, die wir transparent mit allen Mitarbeitern sharen. Also es heißt zum Beispiel Genre. Für uns natürlich extrem wichtig, in welchem Genre ist der Kunde unterwegs. Das ist ein Modell, das täglich zur Verfügung steht, das täglich abgedatet wird, mit dem in jedem Bereich gearbeitet werden kann. Und das ist auch den Teams so bekannt. Der andere Punkt war so ein bisschen People, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Das durfte ich auch über meine letzten 13 Jahre bei Sky ganz, ganz nah mitverfolgen, mitmachen und auch mitkreieren. Gott sei Dank hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben versucht, diese Teams, um gerade diese Silos abzuschaffen, wie du sagst, naja, der Upselling-Manager und der Retention-Manager sprechen nicht unbedingt miteinander und haben die Bereiche sehr viel enger zusammengebracht. Also erstmal tatsächlich mit Reorganisationen, so dass unter dem Customer Base Bereich jetzt alles zusammenläuft. Das heißt Kommunikation, Execution, Retention, Upselling, Loyalty. Die sind schon mal in einem Team, in einer Abteilung zusammen. Und dann jetzt noch seit letztem Jahr detaillierter. Also wir haben gesagt, okay, das reicht uns noch nicht. Derjenige, der die Kommunikation macht, der das Kreative macht, ist immer noch so ein bisschen für uns zu viel Dienstleister. Derjenige, der die Execution macht, der wirklich die Kundenselektion macht, der die Erfolgsmessung macht, der Kampagnen, der ist auch noch zu sehr Dienstleister. Wir wollen, dass sie in einem Strang ziehen und quasi jedes Bigger Picture sieht und weiß, wofür er das tut. Deswegen haben wir sogenannte Crews gebildet, die dann für zum Beispiel Winback, für einen Customer Lifecycle Point zuständig sind. Und vom Anfang an der Kampagnenplanung, das heißt von der Quartalsplanung, was machen wir im nächsten Quartal für Maßnahmen, welche Ziele müssen wir erreichen, welche Maßnahmen müssen wir machen, um diese Ziele zu erreichen, bis hin zur Erfolgsmessung, zur Anpassung der Journeys, zur Kontaktstrategie, Absprache mit anderen Crews, eben alles zusammen machen und somit auch ja der Kontaktpunkt, also was für Daten habe ich zur Verfügung, ist gar nicht mehr die große Frage, weil die Kollegen eh zusammensitzen und zusammen die Ideen kreieren. Und ist nicht so, dass jetzt jeder alles kann. Dieser Crew wäre, glaube ich, unmöglich und zu viel verlangt. Da ist aber immer ein Experte für, aus meinem Team zum Beispiel, ein Execution- und Segmentierungsexperte dabei, ist ein Fachbereichsexperte dabei, Winback-Bereich, Upselling-Bereich, Retention-Bereich. Es ist immer ein kreativer Kollege dabei aus dem Kommunikationsteam, die dann auch die Comms kreieren. Und es werden Kollegen aus den anderen Teams dazu geholt, in verschiedenen Meetings zum Beispiel. Digital, das heißt, wie sieht diese Kampagne dann auch auf der Website aus? Zum Beispiel Data Science, das heißt, haben wir denn alles zur Verfügung oder müsst ihr uns für die Maßnahmen im nächsten Quartal, da wollen wir zum Beispiel auf House of the Dragons gehen, noch bestimmte Segmente liefern. House of the Dragons, ganz gutes Beispiel, glaube ich, um auch die Kunden zu segmentieren. Das heißt, diese Crew überlegt sich, wie viele Segmente sehen wir denn eigentlich für House of the Dragons. Heavy User, gar nie, Game of Thrones nie geguckt, mal reingeschaut, aber nicht abgeschlossen und so. Und so entwickelt sich dann die Planung in dieser Crew, dass wir eine abschließende Quartalsplanung haben und hoffentlich dann damit die Ziele erreichen.
Ja. Kommt jetzt gerade gut mit der Teilnehmerfrage, und zwar ja im Team auch über die unterschiedlichen Kanäle. Ihr habt TV, ihr habt eine App, ihr habt Newsletter. natürlich on-site, ne, aber wie entscheidet ihr, wann welcher Kanal am besten passt und funktioniert? Ist das über ein Datenmodell? Ist das über die Segmentierung? Ist es auch je nach Format? Was sind für euch so Kriterien, wann funktioniert welcher Kanal am besten? Das ist so die Frage.
Also wir haben gewisse Principles, zum Beispiel im Retention, fangen wir relativ schwach an, aber da ist immer noch, sind wir tatsächlich immer noch sehr heavy unterwegs und nutzen jeden Kanal, je nach, ich sag mal, Kündigungsphase des Kunden. Letzte Maßnahme ist wirklich ein Tag vor Auslauf des Vertrags. Er kriegt von uns eine SMS, die ihn remindet, Achtung, ab morgen Black Screen, und gehen da wirklich über jeden Kanal, B-Mail, also Unbox, SMS, E-Mail, Brief, Outbound-Telefonie. Inbound, alles, was da ist. Ansonsten haben wir auch Datenmodelle, die uns sagen, Best Channel. Also die online-web-affinen Kunden, gehen wir natürlich über den E-Mail-Kanal, der immer noch und ich glaube auch noch sehr lange der wichtigste Kanal für uns ist. Genau.
Ja, das ist
Timo,
gut.
jetzt muss
Ja.
ich meinen Laptop anstecken, das habe ich vergessen.
Dann kann ich jetzt hier mal einspringen. Und zwar ist es so, dass vor kurzem mein Blogger auf Instagram und ich glaube auch auf TikTok geshared hat, dass er herausgefunden hat, dass E-Mail immer noch einer der höchsten ROI-trächtigsten Kanäle ist mit 3.800% und Social Media Conversions über 28% liegen, wenn überhaupt. Und somit, also für jeden Dollar, den man quasi im E-Mail-Marketing ausgeben würde, der ROI sozusagen 24, 42 Dollar ist es, ja. Und auch interessante News dabei war so nach dem Motto, je personalisierter natürlich, desto höher der ROI und auch die Click-through-Rates liegen bei personalisierten E-Mails, wir haben sozusagen generischen E-Mails bei 41% mehr Click-through-Rate, also als nicht personalisierte E-Mails. Das heißt, was ihr natürlich jetzt ganz stark spielt, ist sozusagen, ihr habt Nutzer, die haben einen bestimmten Lifecycle-Moment. Die haben bestimmte Präferenzen und ihr erreicht ihr jetzt über unterschiedliche Kanäle und wertet dann aus, was hat gut funktioniert, ganz eben, ja. Wir hatten ja in der Vorbereitung mal gesprochen über das Thema Social Media. Wie steht ihr zu Social Media aktuell? Ist das für euch auch ein wichtiger Kanal oder wo seht ihr den größten Impact sozusagen, bei welchen der Channels, die wir jetzt gerade besprochen haben?
Timo, es tut mir furchtbar leid, hier gibt es keinen Stromanschluss. Ich
Oh
muss
mein
kurz unterbrechen und Raum wechseln. Es tut mir leid.
Gott.
Vielleicht kannst du doch, ich bin sofort wieder
Noch ein bisschen ein paar Anekdoten dazu erzählen, ist überhaupt kein
da.
Problem. War, genau, kommt gleich wieder. Es ist so, dass ich gesehen habe, also ich habe verschiedene Bücher zum Thema E-Mail-Marketing zu Hause rumliegen. Zum Beispiel eines, das heißt, das ist von Thorsten Schwarz rausgegeben, heißt Big Data im Marketing, wo es um diese Big Data Strategien ging. Und was ich ganz interessant fand dabei war, dass man sich schon vor, ja, 8 Jahren, 9 Jahren Gedanken gemacht hat, wie kann ich denn diese ganzen Sachen, diese Personalisierung, die ich im Briefmailing-Bereich habe und so weiter, wo ich ganz gezielt Druckstrecken gemacht habe, wo jeder seinen personalisierten Content bekommen hat, wie kriege ich die eigentlich jetzt auch in die mobilen und digitalen Kanäle, also vor allem auch in die E-Mail rein? Und das Bild, was der da genutzt hat, war so ein bisschen auch ganz, ganz schön. Wir waren damals mit einem Bollerwagen voll Excel-Dateien unterwegs und wussten, dass wir damit jetzt nicht auf die Datenautobahn können, ja, und haben da ganz, ganz viel dann auch bewegt, um eben von A nach B zu kommen. Das war der Direktor für Direct Marketing aus Müncheberg in diesem Buch, der dann geschrieben hat, also wie weit soll man eigentlich diese Granularität und Individualität eigentlich treiben? Ja, und soweit Response und Aufwand eben noch in einer vernünftigen Relation sind. Und das besprechen wir jetzt gleich noch ein bisschen, aber die Frage ist natürlich, wo kriege ich mein ROI her? Wo kriege ich im Endeffekt den höchsten Impact? Ich hoffe, es hat geklappt und du hast jetzt wieder Strom, lieber Benedikt.
Ich habe mich vorbereitet, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es hier einen Raum gibt ohne Stromanschluss. Es tut mir furchtbar leid. Ich bin wieder hier.
Das
War
sind die
nicht zum
ganzen.
Zeitschinden.
Genau, also es gibt gleich noch ein paar Teilnehmerfragen. Kurz noch das Thema Social Media versus E-Mail und Mobile. Wo siehst du die größten Conversion Rates? Wo siehst du einen höheren ROI? Wie geht ihr damit momentan um?
Also wir gehen damit momentan so um, dass das Thema E-Mail, wie ich gerade schon kurz angesprochen habe, für uns immer noch der wichtigste und verzichtbarste Kanal ist. Den Connect zu Social Media versuchen wir nur dann herzustellen, wenn wir wirklich Content haben, wo wir sagen, es lohnt sich, es wird wirklich angenommen. Wir erwarten da wirklich auch, dass die Nutzer diesen Inhalt bereit sind zu teilen auf Social Media und stellen da so ein bisschen Connect zwischen E-Mail, Social Media her. Haben aber da, muss ich auch, kann ich ganz offen ansprechen, glaube ich, auch noch Hausaufgaben. Diese zwei Bereiche, die tatsächlich nicht von dieser Zusammenlegung der Bereiche, von denen ich vorher gesprochen habe, betroffen sind, bisher noch besser zu connecten.
Also aus meiner Sicht natürlich Social Media ist schon ein wichtiger Kanal heute, vor allem für die jüngere Zielgruppe. Aber ich denke eher in der Akquise als in der Retention, ne? Also klar, du musst natürlich auch auf dich aufmerksam machen, dass auch jüngere Zielgruppen dich finden oder wissen, dass es eben mobile Plattformen bei euch gibt und so. Sorry. Bin erkältet. Sorry dafür. Das ist wirklich schlimm heute. Eine Teilnehmerfrage an dich. Wie erkennt ihr Abwanderer frühzeitig, bevor sie inaktiv werden?
Was wir haben, sind Kündigungswahrscheinlichkeitsmodelle. Also wir wissen von den Kunden, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein gewisses Kundensegment oder ein gewisser Kunde kündigt. Und diese Kunden behandeln wir auch in unseren Maßnahmen speziell. Also die kriegen
Predictive
andere
Model.
Maßnahmen.
Ja, also Predictive Modeling sozusagen, wo herrscht schon Wahrscheinlichkeit, wahrscheinlich über die Analytics in Verbindung dann halt mit der BI-Modellen.
Genau. Wir wissen aber auch nicht nur, was Kündigung angeht, sondern auch in der Nutzung. Also wir wissen zum Beispiel auch, was wir uns analyticsmäßig immer wieder angucken, wie nutzen die Kunden unser Produkt, wie viele Tage nutzt welches Kundensegment im ersten Monat des Vertrags und wie entwickelt sich das über die Zeit und über die Pakete tatsächlich, über das Sportpaket, Bundesliga-Paket, Cinema-Paket, um da auch gezielt darauf eingehen zu können.
Die Frage, natürlich die technische Frage, die sich hier mir stellt, ist, jetzt habe ich so ein Segment in der BI festgestellt. Wie setze ich das jetzt um, dass ich quasi, wie gehe ich mit diesen Predictive Churnern um sozusagen? Wie kriegt ihr quasi dieses Segment dann wieder bei euch in die Kampagne rein, in die 1:1-Kommunikation mit dem Kunden? Also wie nutzt ihr das aktuell?
Genau, also wir haben quasi einen Datentunnel von den Data Scientists zu uns, die die Möglichkeit haben, eine gewisse Anzahl an Feldern in unserem Kampagnenmanagement-Tool zu befüllen mit Skripten, die automatisch jeden Tag abgedatet und befüllt werden. Und in dem Fall ist es zum Beispiel ein Score-Interface, wo dieser Kündigungswahrscheinlichkeitsscore geliefert wird, um auch sicherzustellen, also gerade bei solchen Geschichten ist ja auch die Permission-Frage immer eine, die Data Scientists einfach vorher auch sicherstellen können, auf welche Kunden können sie diese Analyse fahren oder diese Scores berechnen und auf welche nicht.
Jetzt kommt über den Data-Tunnel, sehr spannend, kommt quasi diese Daten bei euch wahrscheinlich ins Kampagnenmanagementsystem rein. Im Kampagnenmanagementsystem wird dieser Score quasi an das entsprechende Kundenprofil gehängt, ja. Und dann was passiert als nächstes? Also wie geht ihr dann damit um? Gibt es dann schon vorgefertigte Workflows oder Kampagnenflows sozusagen, Inhalte, mit denen ihr dann arbeitet? Oder ist es schon automatisiert sozusagen? Ist das eher noch ein manueller Prozess?
Genau, es kommt jetzt bei uns noch so ein bisschen auf den Lifecycle Stage an und auf die Kampagnenart, wo ich vorher schon gesagt habe, Onboarding inzwischen voll automatisiert und Journey-based, auch in der Salesforce Marketing Cloud. Hingegen haben wir andere Kampagnen, die zwar Journey-based sind, also wenn wir eine ganz klare Kampagnen-Journey uns überlegt haben, gebaut haben, die aber noch manuelle Prozesse im Kampagnenmanagement erfordern. Das heißt, das Segment Winback zum Beispiel wird jeden Tag neu berechnet. Also die Grundmenge der Winback-Kunden, die Aufteilung je nach Nutzung, je nach Genre zum Beispiel, passiert aber tatsächlich noch manuell im Kampagnenmanagementsystem. und wird dann nach Erstellung der Kampagne getriggert und in den jeweiligen Kanal übermittelt. Da sind wir gerade noch so in einer Transition Phase weg von, wo wir früher viel waren, wirklich produktbasiert, preisbasiert Kampagnen zu fahren, hin zu Customer Need, Customer Centric Kampagnen, die wir im Content-Bereich, Content Engagement und Onboarding schon sehr gut implementiert haben, sage ich mal, aber in anderen Bereichen eben noch unsere Hausaufgaben zu tun haben und da gerade dran sind.
Jetzt haben wir diese Frage ein bisschen prozessual beantwortet, natürlich datenseitig. Also ich komme ja aus dem Analytics ursprünglich, habe ich oftmals gehört, dass natürlich bestimmte Trigger-Aktionen oder Nicht-Aktionen, also zum Beispiel ein Nutzer konsumiert keinen Content über einen bestimmten Zeitraum X, ne? Kann ja sein, er verbringt seine Lieblingsserien, whatsoever, könnte ja ein entsprechendes Qualifizierungskriterium sein, dass der Nutzer kurz vor dem Churn steht. Das natürlich Renewal Date vom Vertrag, vom Abo steht wahrscheinlich dann auch als eines der Kriterien mit fest. Vielleicht, was wir im Analytics-Bereich immer on-site ganz gut gern gemacht haben für Churn-Kriterien war, hat jemand sich die Nutzungsbedingungen nochmal angeschaut und da insbesondere natürlich auch Kündigungsfristen. Also was war dann natürlich auch immer ein starker Indikator sozusagen.
Ja.
Also dann, und dann, also wie gesagt, kommt euer Prozess zum Gelten. Jetzt haben wir gerade ein bisschen über Prozesse gesprochen. Ich hoffe, dass wir da noch ein bisschen reinsteigen können. Und zwar, wie sieht es bei euch aus mit diesen ja, vorgefertigten Customer Journey Prozessen? Also Trigger und dann kommt die und die E-Mail. Nehmen wir vielleicht den Onboarding-Prozess. Da habt ihr bestimmt so eine Art Content-Map sozusagen. Welcher Content kommt wann? Und wann wird er rausgesendet? Wie stabil ist sowas? Wie häufig wird sowas geändert? Wie ist es aufgebaut? Kannst du da ein bisschen was dazu sagen?
Also im Onboarding sind es tatsächlich mehr technische Gesichtspunkte oft, weil wir dem Kunden das Produkt näher bringen wollen. Wir wollen da noch gar nicht irgendwie viel verkaufen, sondern da ist tatsächlich ein Trigger, zum Beispiel ist die Hardware connected am Internet oder nicht. Und je nachdem, ob die Hardware connected ist, rutscht der Kunde in die eine Journey, indem wir ihm die Vorteile erzählen, wenn er seine Hardware connected, oder in die andere, indem er dann andere Maßnahmen kriegt. Wie ich vorher gesagt habe, sind wir trigger-based im Onboarding schon viel unterwegs, auch im Content-User-Bereich. Das heißt, ändert der Kunde seinen Lieblingsverein. Also stellen wir fest, er sieht inzwischen viel mehr Dortmund als Bayern. Dann wird er auch eine ganz andere Kommunikation kriegen als zuvor. Genau.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Das ist ein ganz spannendes Thema jetzt gerade. Ich glaube, da gab es auch ein paar Use Cases bei euch dazu, ne? Weil das Problem ist ja, ob ganz am Anfang, wie du mir berichtet hast, war es, glaube ich, mal so, dass ihr mal Sport als Segment gehabt habt, ne?
Genau.
Und dann habt ihr dann festgestellt.
Genau, also wo wir eigentlich immer mehr hingehen und weg davon, das habe ich vorher schon so ein bisschen am Rande erwähnt, früher hatten wir Sportkunden, Bundesliga-Kunden, Cinema-Kunden und das waren so die großen Segmente, auf die wir gegangen sind. Wir sind jetzt viel defiziter, viel personalisierter unterwegs. Das heißt, wir machen natürlich schon auch für alle Sportkunden gewisse Maßnahmen, zum Beispiel Formel-1-Start, glaube ich, ein ganz aktuelles Thema. Natürlich gehen wir da auch im Engagement auf alle Sportkunden, aber nur bei großen Events, großen Triggern, die wir sagen, die ganz wichtig sind, die wir auch unseren Kunden mitteilen wollen, die das jeweilige Paket gebucht haben. Ansonsten sind wir viel personalisierter unterwegs, wie ich schon gesagt habe. Zum Beispiel wird der Golfkunde, von dem wir wissen, dass er das Sportpaket hauptsächlich wegen Golf hat, von Anfang bis Ende Golfkommunikation kriegen. Das heißt, er wird im Engagement-Bereich, im Loyalty-Bereich, im Retention-Bereich, aber auch im Winback werden wir immer wieder darauf eingehen und quasi versuchen, die Kunden-Needs zu erfüllen und zu sagen, du, das ist doch das, was du schaust, guck mal, das neue Turnier startet übermorgen. Oder Winback, das neue Turnier startet übermorgen, du hast aber keinen Vertrag mehr bei uns, das ist das, was du verpasst. So ein bisschen auf die Schiene.
Ah, das ist dieser personalisierte Content. Ich meine, ihr habt ja millionenfach Content. Ihr habt ja ganze Libraries mit unterschiedlichen Serien, dann Kategorien wie Sport, Movies, weiß nicht, Horrorfilme oder Komödien und so weiter. Na? Und jetzt wisst ihr natürlich sehr, sehr viel über den einzelnen Nutzer und könnt diesen Content natürlich dann entsprechend erstmal segmentbasierend aussteuern. Jetzt ist aber so, dass natürlich klar, wenn ich jetzt quasi mittags die Kids von der Schule abhole und schalte den Fernseher ein, Platz 3 ein, dann ist natürlich die Recommendation nicht unbedingt dann, jetzt schauen wir mal ein paar Horrorfilme, ja, auch wenn es bei manchen Kindern vielleicht so ist, ja. Aber ja, dass man eher abends dann so die eine Kategorie hat. Oder klar, auch Content, beispielsweise, du schickst jetzt eine E-Mail raus, ja, und dann kommt halt, weil ich meinetwegen das Bayern-Spiel jetzt am Samstag oder das Dortmund-Spiel triggerst du an, ja? Und der Nutzer findet die E-Mail aber erst am Sonntag. Was machst du? Das heißt, ist er dann ganz traurig, dass er es verpasst hat, oder wie geht ihr dann mit dem Content um?
Genau, das sind technische Lösungen, zu denen wir tatsächlich im letzten Jahr, als wir das Ganze so ein bisschen neu aufgerollt haben, eigenständig noch nicht in der Lage waren, sage ich mal, das schnell umzusetzen. Deswegen haben wir uns in dem Fall Movable Inc. tatsächlich als Partner ins Boot geholt. Das ist auch, glaube ich, eine wichtige Sache, dass man sich technisch anschaut, was brauche ich denn für Voraussetzungen. Also bei uns war es erstmal End-User-friendly Tools zu schaffen. Das heißt, weg von HTML, um E-Mails zu erstellen, weg von SQL, um Selektionen zu erstellen oder Kundensegmente zu erstellen, sondern mehr zu den Tools, die wir wirklich im Daily Business jeder Marketing-Manager nutzen kann. Und dann kommt man auch irgendwann an den Punkt, um genau sowas zu erreichen, zu sagen, ja, soll die E-Mail anders aussehen, wenn der Kunde sie am Freitag öffnet oder am Sonntag oder während des Spiels? Und da haben wir uns in dem Fall mit Movable Ink zusammengetan, weil Movable Ink hier Lösungen liefert, um dem Kunden genau das Erlebnis zu geben, wenn er die E-Mail zum Beispiel, die Bundesliga-E-Mail, vor dem Spiel öffnet, sagen wir mal 20 Minuten vor Spielbeginn, dann haben wir die Möglichkeit, hier die aktuellen Aufstellungen anzuzeigen, wenn er die E-Mail während des Spielöffnens kriegt, er aktuelle Spielstände, öffnet er die E-Mail nach dem Spiel, können wir eben Zusammenfassungen tatsächlich auch in E-Mails zeigen und sowas. Genau. So gehen wir quasi damit um diesen E-Mail-Kanal auch interaktiver zu machen, auch zu dem Zeitpunkt, an dem der Kunde die E-Mail liest, nicht nur zu dem Zeitpunkt, an dem wir sie verschicken. Natürlich machen wir das auch KI-basiert. Das heißt, wenn die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass der Kunde die E-Mail öffnet, bekommt er sie auch. Was aber ja nicht immer heißt, dass er sie dann auch öffnet. Oder was passiert, wenn der Kunde die E-Mail nochmal öffnet? Das sind so Fragen, die wir uns gestellt haben und die haben wir eben versucht, so zu beantworten.
Also das heißt, die State of the Art ist sozusagen Open-Time-Personalisierung, dass in dem Zeitpunkt, wo der Nutzer so eine Message öffnet, dann relevanter Content auch erscheint, der zu dem Nutzer passt, zu der Tageszeit, zum Kontext und so weiter. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also das ist jetzt der State of the Art bei euch. Aber was ich auch so ein bisschen raushöre, ist natürlich das ganze Thema KI. Jetzt muss ich kurz von der Teilnehmerfrage, ist die Customer Journey ist ja immer individuell, je nach Unternehmen. Wie kommt ihr denn zu diesem Erstkontakt, woher kommen denn die Erstkontakte? Da geht es jetzt wieder ein bisschen zurück in die Akquise, bevor wir jetzt weitergehen, aber ich wollte die Teilnehmerfragen natürlich immer ein bisschen priorisieren hier. Wie kommt ihr zu einem Erstkontakt mit den Kunden? Wo, über welche Maßnahmen generiert ihr eigentlich die Kunden? Wie kommen die zu euch?
Gut, wir sind da natürlich sehr divers unterwegs, sage ich mal. Also wir haben ja Partner im Point of Sale auch, wo wir Sky vertreiben. Also tatsächlich gibt es ja in großen Malls in Deutschland unsere Sky Labs, bei denen man Sky-Abo machen kann. Man kann in den Fachhandel gehen. Wir haben natürlich unsere Sky.de, die Website, über die der meiste Sales läuft. Haben aber auch Maßnahmen wie MGM, so Member-Gets-Member-Maßnahmen, die wir auch selektieren und targeten, um so Abos zu generieren. Oder natürlich Direct Sales, das heißt Door-Drops oder personalisierte Briefe, die wir an die Kunden schicken. Sind da auch ein bisschen im E-Mail-Bereich unterwegs, mal mehr, mal weniger, aber da sind wir eher tatsächlich E-Mail-mäßig weniger unterwegs momentan.
Ja, ich muss sagen, ich habe letzte Woche von einem großen Unternehmen aus dem Fashion-Einzel- und sonstigen Multi-Einzelhandel bekommen und ich habe da die App, ich habe da auf der Webseite schon gekauft, ich habe eine App gekauft, dann kriege ich eine Postkarte, wo drauf steht, ja, jetzt App herunterladen und 10 € Gutschein gewinnen und deine E-Mail-Adresse hinterlassen. Dann denke ich immer so, das ist ein riesen Medienbruch, ja, also und eines war noch nicht mal ein QR-Code drauf oder sowas, wo ich dann gedacht habe, da habe ich mal nachgefragt, weil ich kenne die Jungs aus dem Unternehmen, habe gefragt, was ist passiert und sind jetzt wieder bei dem Thema Team-Up. Es ist so, dass bei vielen großen Unternehmen diese internen Abläufe und Prozesse, ja, so dermaßen kompliziert sind, dass wenn man eben nicht so eine Art Crew-System hat wie ihr, dann kommt es eben genau zu dieser Verwerfung, dass dann irgendwann mal das Print-Team sagt, jetzt hauen wir einfach was raus, weil wir müssen unsere Ziele erfüllen. Und bevor wir uns jetzt mit 25 verschiedenen Leuten abstimmen und dann bis Weihnachten diskutieren, machen wir jetzt einfach mal. Ne? Gleichzeitig denke ich mal, das ist genau die Krux. Ne? Also ihr habt unterschiedliche Kanäle zur Akquise. Ja, dann kommt dieser Kunde da rein. Dann muss dieser Prozess ganz genau definiert sein. Und dann erst kann ich personalisieren, wenn ich einfach mal erstmal die Basics richtig bekomme.
Das ist komplett richtig. Also wir sind auch im Onboarding, sind wir noch trigger-based, aber wenig personalisiert unterwegs natürlich, weil wir über den Kunden noch recht wenig wissen. Sammeln natürlich erst über den Kundenlebenszyklus unsere und das Kundenverhalten, die Kundendaten, die uns mehr Auskunft über den Kunden geben und haben dann auch erst die Möglichkeit, Modelle zu entwickeln, die uns mehr Ausschluss auf den Kunden geben. Genau. Und so versuchen wir das irgendwie aufzuteilen. Und ja, wir haben diese Themen auch gehabt in der Vergangenheit, dass wir Links in Briefe gedruckt haben und die versendet haben und der Kunde quasi einen sehr langen Link eintippen musste, um ein Angebot abzuschließen. Aber es war natürlich auch dementsprechend erfolgreich, kannst du dir vorstellen.
Es scheint ein Wettbewerber von Skype im Raum zu sein. Auf jeden Fall geht es darum, wie habt ihr das mit dem, also eine Frage aus dem Zuschauerraum, wie wird denn das MGM-Programm da bei euch ausgerollt? Wie geht ihr damit um? Da gemacht?
Ausgerollt. Also es gibt, wie ich vorher beschrieben habe, auch ein Fachbereich Retention, Upselling, Direct Sales, MGM, die eben ihre eigenen Member-Gets-Member-Maßnahmen planen, vor allem per E-Mail auch, es sind E-Mail-Kommunikationen. Aber ich glaube, es kennt auch jeder, der Bundesliga schaut. Also wir unterstützen das auch mit live im Programm. Wenn unsere Moderatoren am Wochenende sagen, wer wäre ein Freund und bekomme diese Prämie. Genau. So im Detail bin ich nicht der Experte, der jetzt genau schildern kann, was genau alles geplant ist.
Aber. Ja, jetzt nur, wie gesagt, ich finde es toll, dass so viele Zuschauer hier Fragen stellen und möchte das ein bisschen priorisieren.
Ja, also, klar, gerne.
Wenn das, aber spannend, wie gesagt, also wie gesagt, wir waren jetzt beim Thema, wie kommen die Nutzer eigentlich zu euch, wie gehen wir damit um? Klar, Personalisierung ist ein bisschen schwierig am Anfang, wenn ich noch wenig Daten habe. Klar, kannst du ein bisschen was aus den geklickten Ads oder über welchen Kanal kam der Kunde zu euch. Da kann man sicherlich ein bisschen was rauslesen. Wie geht ihr mit den Nutzern um? Können die sich vielleicht auch selber qualifizieren bei euch, so ein bisschen ihre Vorlieben auch preisgeben in den Newslettern? Könnt ihr mit den Nutzern da auch interagieren?
Ja. Auf jeden Fall. Wir arbeiten noch relativ wenig mit so Zero Data am Anfang tatsächlich, dass wir den Kunden fragen, machen das aber immer mehr, bauen das immer mehr in unsere Newsletter ein, was wir zum Beispiel in jedem Content Newsletter, in jedem Single Event Newsletter, den der Kunde bekommt, wenn er zum Beispiel golfaffin ist und die nächste Golftour startet, haben wir immer eine Sektion, in der wir auch den Kunden fragen, wie fandest du den Newsletter, einmal Thumbs Up, Thumbs Down, um für uns so eine interne Bewertung zu haben, okay, wie kommt das Ganze an? Und im Zweiten auch eine freie Textsektion, wo der Kunde uns offen Feedback geben kann. Wir lesen uns tatsächlich auch jedes Feedback durch, das da reinkommt. Und versuchen dem Kunden jetzt auch im nächsten Schritt dann, wenn er negativ Feedback gibt, eine Callback-Function oder eine Chat-Function direkt anzubieten in diesem Newsletter, um da dann auch wieder den Close the Loop, um den Kunden abzuholen und zu sagen, okay, wenn du unzufrieden bist, wie können wir dir helfen?
Genau, also ich glaube, das ist ein
ganz wichtiges. Haben wir noch einiges vor, das genau in die Richtung geht. Vielleicht können wir da im Laufe dieses Jahres noch was dazu erzählen.
Sehr gut, freue mich drauf. Auf jeden Fall, die weitere Frage ist natürlich auch, wenn ich gut performenden Content habe, der für einen bestimmten Nutzertyp zum Beispiel gut performt, Habt ihr da gute Analysen schon für diesen Content, also Content-Based Analytics, und oder ist das eine Sache, die euch auch für die Zukunft auf die Fahnen schreibt?
Also was wir da machen, ist, wir haben,
ja, sorry, ich habe gedacht, ich die Frage präsentiert.
Vielleicht hole ich mal aus, und wenn ich die Frage nicht richtig kriege, dann sagst du nochmal Bescheid. Also was wir in der Planung haben, ist eine Content Roadmap, in der Kollegen im Haus ganz klar bewerten, wie ist welcher Content einzustufen, welcher Content ist wie wichtig für uns, wie vermarkten wir den Content. Diese Content Roadmap wird ganz klar in dieser Crew, also es gibt in dieser Crew dann die Kollegen, die für Kommunikation zuständig sind, sind die, die auch dort die Content Roadmap einbringen und sagen, welcher Content wie gehighlightet werden soll, wie wir die Contents verwenden können. Und am Ende natürlich für Content-Engagement-Maßnahmen ist unser höchstes KPI ist die Content-Usage. Also wirklich Vergleichsgruppen zu haben, die Leute, die diese Engagement-Maßnahme bekommen haben, gegen Kontrollgruppen, zu gucken, okay, hat diese Engagement-Maßnahme wirklich was gebracht? Ist der Content mehr geschaut worden, mehr genutzt worden? Oder auch nicht.
Das heißt, Personalisierung ist gut, aber Kontrolle ist besser, und Testen ist die Königs wahrscheinlich, ne? Also ja. Ich habe ja auch Passe heute dabei, ne? Das steht drauf, keep calm und continue testing. Conversion Rate Optimierung ist natürlich ein No-Brainer auf der Webseite mittlerweile, ja. Aber in E-Mails ist es ja gar nicht so einfach, ne? Also wollen wir da noch ein bisschen drüber zu, also über diesen Challenge sozusagen. Ne? Ich habe ja auf der einen Seite habe ich meinen Verteiler sozusagen, ich habe meinen Content, jetzt will ich Content A versus Content B testen. Wie seid ihr da in der Vergangenheit vorgegangen und was waren die Probleme, die du da siehst?
Also wir hatten tatsächlich dies eher manuell aufgebaut. Wir hatten eine sogenannte Test Factory, in der wirklich Data Analysts, die dann Analysen fahren, die Tests planen, die auch genau wissen, wie hoch muss die Kontrollgruppe sein, wie hoch muss die Target Group sein, um überhaupt die KPIs messen zu können, die wir uns raussuchen für diese Maßnahme. Und das findet immer noch statt. Das einmal wöchentlich treffen sich die jeweiligen Fachbereiche ab zu den Retention, aber auch, wie ich vorher gesagt habe, die Dienstleisterbereiche, wie sie früher waren, Comms und Companion Execution, und besprechen jeden Test vor. Also sagen wirklich, okay, welches KPI ist uns wichtig, wie kann man das messen, wie hoch müssen die Gruppen sein, um überhaupt das Ganze messbar zu machen. Und treffen sich dann im Nachgang wirklich immer, wenn die Kampagne analysiert wurde, und sprechen über die Ergebnisse. Mit den neuen Tools hat man ja so ein bisschen mehr Möglichkeiten, das automatisierter zu machen, nicht immer einen Analysten zu brauchen, der das Ganze analysiert im Nachgang. Da kratzen wir noch so ein bisschen an der Oberfläche. Also was wir zum Beispiel immer machen, sind Headline-Tests in fast jeder Maßnahme, die wir machen. Aber die automatisierten AB-Tests, sage ich mal, da steigen wir gerade erst ein mit der Einführung der neuen Tools, die wir letztes Jahr eben gestartet haben. Aber machen das, wie gesagt, machen das sehr intensiv, aber eher manuell noch.
Ja, also ich kenne es halt von früher noch her, als ich noch im E-Mail-Marketing war, da haben wir halt zweimal 10.000 Leute genommen und denen jeweils Content A, Content B vorab geschickt, weil das war natürlich schon vorkonfigurierter Content, der vor dem Versand natürlich auch festgeschraubt war und festgelegt war. Und dann haben wir geschaut, was hat besser funktioniert, und dann haben wir den restlichen 80.000, haben wir dann den besser funktionierenden Content ausgespielt. War natürlich schade, weil wir viele für Conversions beim schlechter performenden Content dann verzichten mussten mit Content, der dann quasi in Echtzeit beim Öffnen der E-Mail passiert sozusagen und dynamisch ist sozusagen und sich dann entsprechend anpasst, kannst du natürlich ganz andere Möglichkeiten, kannst natürlich sagen, okay, ich spiele jetzt erstmal den Content als AB-Test zum Beispiel aus, aber sobald ich quasi eine genügend hohe Konfidenz habe, dass das die Conversion Rate hier entsprechend hoch genug ist und ich genügend Conversions habe, um zu sagen, statistisch gesehen ist eine Variante der Gewinner, kann ich automatisch alle, die danach den Content öffnen, und es können ein paar Sekunden nur sein, in denen das Ganze passiert, kann ich natürlich dann die Gewinnervariante ausspielen, was ich super spannend finde, weil das bringt im Endeffekt diese Dynamik von der Webseite eigentlich auch in die E-Mail-Kommunikation. Jetzt haben wir ganz, ganz viel
über. Machen wir tatsächlich nicht nur mit Headlines. Tatsächlich der Gewinner, die Gewinner-Headline kriegt, kriegen alle restlichen Kunden, sondern es war mir tatsächlich auch schon dynamisch mit Mobile Bank solche, gerade wenn wir Content haben, den wir gegeneinander setzen und sagen, bist du Mission Impossible oder bist du Oppenheimer? Und da nutzen wir auch schon Mobile Bank, um dann eine Realtime-Testausspielung zu machen, quasi.
Genial, egal. Also das sind die Spielarten, wo ich denke, da macht's dann, fängt dann an, richtig zu Spaß zu machen, weil man eben sich nicht zu viele Nutzer mit dem falschen Content sozusagen dann verwendet. Also auch das ist eine Spielart der Personalisierung, die oft unterschätzt wird, ist halt das ganze Thema. Ich muss natürlich auch schauen, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler sozusagen. Also was für Content, welche Content-Baits, welche Content-Schnipsel funktionieren denn bei welchem Nutzer ganz gut. Jetzt stellen wir uns ein E-Mail vor, da haben wir natürlich unterschiedlichste Platzhalter mit, wo wir ein Header-Bild haben, dann haben wir Recommendations, dann haben wir also bestimmte Inhalte, die halt Dauerbrenner sind, dann haben wir aber auch ganz personalisierte Inhalte in den E-Mails. Wie ist das bei euch, das Verhältnis von sozusagen E-Mail zu Mobile-Nachrichten? Ja, das heißt, das von meiner Seite ist sich da ausgedacht, also wenn ihr jetzt zum Beispiel in die SMS geht, das habt ihr jetzt als Kunden-Push-Kanal auch oder in die Push-Notifications, In-App-Kommunikation, gibt es da spezielle Herausforderungen? Ja, wie geht ihr damit um, dass da sozusagen auch andere Gesetzmäßigkeiten herrschen? Wir alle wissen, dass Apple da so ein paar Riegel vorgeschoben hat, was den Content angeht. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Also wie funktionieren bei dir die Kampagnen unterschiedlich auf sozusagen E-Mail versus Mobile-Kanälen?
Da triffst du tatsächlich einen leicht wunden Punkt bei mir. Wir haben das Thema E-Mail, glaube ich, haben wir im letzten Jahr oder die letzten 2 Jahre extrem gepusht, was das Thema Personalisierung angeht, auch customer-centric unterwegs zu sein. Wohingegen wir das Thema SMS eher für so Trigger-Nachrichten nutzen, wie ich vorher schon erwähnt habe, dein Vertrag läuft aus, weil wir auch nicht die Tools und die Möglichkeit hatten, dort viel zu personalisieren und auch datenmäßig unterwegs zu sein. Die Möglichkeiten haben sich gerade ergeben, die letzten Monate, so dass wir damit gerade starten und das quasi unser nächster Step der Personalisierung wird. Auch das Thema Push ist ja immer ein Thema, dass man wo man berücksichtigen muss, was haben wir für Daten, wie sehr können wir segmentiert dort unterwegs sein. Da haben wir erstmal das Problem gehabt, okay, da fangen wir wieder an bei Sport-Bundesliga im Filmen, so wie wir vorher unterwegs waren. Und das erfordert schon viel Zeit, da die richtigen Grundlagen zu schaffen, ist aber für dieses Jahr auch noch geplant, dort besser unterwegs zu sein, personalisiert unterwegs zu sein.
Ja, sorry für die viele Eigenwirkungen heute, aber das ist natürlich ein Thema, wo das bei uns natürlich auch mit reinspielt. Jetzt kam die Teil der Frage, es wurde noch nicht richtig verstanden, welche Partner ihr beim E-Mail-Marketing nutzt, um diese für den User, die E-Mails, marketingtechnisch optimal zu gestalten. Das war jetzt erstmal die User-Frage, die ich gleich nochmal auch dazu mache.
Also erstmal, um für den User die Nachricht optimal zu gestalten, nutzen wir viel Inhouse-Segmentierung, viel Inhouse-Data, viel Inhouse-Data-Arbeit. Dann nutzen wir Salesforce Marketing Cloud, um so ein bisschen die Headline-Tests, Trigger-Based-Geschichten, Automatisierung zu fulfillen. Aber wie ich schon erwähnt habe, auch Movable Ink ganz, ganz stark, um eben diese Realtime-Personalisierung möglich zu Personalisierung zum Zeitpunkt der Kundenöffnung. Test, wenn der Kunde die E-Mail öffnet und dann kriegt er den Content, der zu dem Zeitpunkt gewonnen hat und so weiter. Das sind so die Schritte, glaube ich, die wir dann nutzen.
Ja, vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt die Tools alle noch nicht so richtig kennt. Also Salesforce Marketing Cloud und Commerce Cloud und Data Cloud sozusagen sind alles Tools, die ja entweder helfen, eben die Nutzerdaten eben zentral zu managen, in die verschiedenen Kanäle dann auch bestimmte Segmentinformationen zu übermitteln, E-Mails entsprechend zu delivern und das gleiche auch natürlich mit mobilen Messages bis hin zu eben dann Produktinformationen über die Commerce Cloud, weil gerade bei Shops zum Beispiel sehr, sehr wichtig, welche Produkte sind noch wie viel verfügbar, in welcher Größe, welcher Farbe, Ausprägung und so weiter, dass man alle diese Informationen eben dann gebündelt hat für die Kommunikation. Was Mobile Ink on top macht, ist, dass wir quasi über APIs auf all diese Daten zugreifen und dass wir in die E-Mail-Marketing-Lösung nativ sozusagen auch integriert sind, dass man also uns als Add-on hier dann nutzen kann, um entsprechend basiert auf diesem Content dann Bilder zu erstellen, die über die verschiedenen Kanäle dann ausgeliefert werden, also Mobile, In-App, Push-Notifications und SMS. Das heißt, Mobile Ink liefert quasi hochpersonalisierten Content zur Öffnungszeit und connectet sich dabei sozusagen mit diesen verschiedenen Lösungen. Das machen wir mit einer ganzen Vielzahl an Partnern. Salesforce ist ein ganz wichtiger davon, weil klar ist auch ein sehr großer Player im Markt. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir hier eben die Workflows, die du vorher besprochen hast, die sehr manuell sind bei den meisten Unternehmen, dass wir die quasi automatisieren, indem wir Content automatisch erstellen, basierend auf diesen Daten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt oder Learning, das mich auch lange Zeit umgetrieben hat, ist, wir haben Millionen Produkte, wir haben Millionen Nutzer, wir haben zig Trilliarden Möglichkeiten, Content personalisiert individuell auszuspielen. Das schaffst du einfach nicht mehr manuell, Benedikt. Das heißt, du brauchst mittlerweile diese Prozesse. Und was ich ganz klasse finde, ist, dass ihr eben diese Umstellung auf das Crew-Modell gemacht habt. Anders funktioniert es auch nicht. Das haben wir jetzt vorher beim Einzelhändler gesehen, dass du eben teamübergreifend denken musst, um sowas. Also nicht nur die Tools sind die Lösung, sondern auch eben dieses, dass Teams miteinander zusammenarbeiten und verstehen, in welcher Phase befindet sich eigentlich mein Kunde? Was braucht er gerade? Was interessiert den gerade in diesem Augenblick? Was ist der relevante, richtige Content für den einzelnen Nutzer? Und das kriege ich nur mit viel, viel Automatisierung.
Ja. Genau, das wollte ich gerade auch sagen. Ich glaube, was man nicht vergessen darf im Thema Personalisierung, es geht nur mit Automatisierung. Also das haben wir auch festgestellt bei unseren ersten Schritten mit diesen Content-Newslettern, die wir wöchentlich verschicken. Selbst wenn ein Teil davon noch manuell ist, die Selektion, das Template-Building macht das Ganze keinen Sinn. Also wir haben wirklich darauf Wert gelegt, während wir personalisieren, das Ganze auch voll zu automatisieren, um auch den Leuten in dieser Gruppe, in dieser Crew, wie du sagst, die Möglichkeit geben, Zeit zu geben, das Ganze zu verbessern, das Ganze zu reviewen und immer wieder anzupassen.
Was ich auch sehr schön dabei finde, weil was ich gemerkt habe bei euch auch im Team, ist, dass dadurch auch wieder die Kreativität vom Marketer im Vordergrund steht und nicht, kann ich programmieren, habe ich das ganze technische Tiefen-Know-how, das ich brauche sozusagen, also ein bisschen weniger IT-lastig, sondern mehr wieder, ich muss wieder spielen mit Prozessen, mit Gedanken und mich in meinen Kunden wirklich reinversetzen. Ich glaube, das ist die größte Stärke von einem Marketer und von einem Kampagnenmanager, ist zu verstehen, wie gehe ich mit meiner Kampagne dem Kunden nicht auf den Wecker und generiere trotzdem Aufmerksamkeit. Und das schaffe ich halt eben nur durch ein sehr hohes Maß an Personalisierung beziehungsweise Relevanz, ne? Und diese Relevanz herzustellen. Das ist gar nicht so einfach, weil man ja im Wettbewerb steht mit vielen anderen, die es entweder billiger machen oder eine hohe Rabattschlacht ankündigen. Wir sehen es gerade im Automotive-Bereich, ne? Heute durch die Nachrichten. Also über Rabatte alleine ist natürlich fürs Businessmodell nicht unbedingt, sondern ich fand dein Beispiel sehr schön vor am Anfang, mit dem ihr habt die Game of Thrones Addicts, die quasi diese Serie durchgeschaut haben und gesuchtet haben. Und jetzt kommt quasi die neue Folge davon, die ist auch cool. Und da eben dann auch zu sagen, hey, das ist doch Content, der ist doch genau für mich, ja. Und statt zu sagen, hier 30% Rabatt, hol dir nochmal ein neues Abo, wenn er gerade gechurnt ist. Was ihr
Ja, und ich glaube, wenn ich noch ergänzen darf zu dem Thema Automatisierung, Journey-Based Campaigning, was man nie, das habe ich glaube ich das letzte Mal auch schon gesagt, aber ich wiederhole mich hier gerne, was man nicht vergessen darf, wenn man viel automatisiert, viel Trigger-Based, Journey-Based baut, immer das Thema Kontaktstrategie, hast du auch schon gesagt, Relevanz im Kopf zu behalten und zu sagen, wir wollen nicht überkontaktieren, wir wollen relevant sein. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man das auch in diesen Crews, in diesen Teams jemanden dabei hat, der genau auf dieses Thema Acht gibt und das als zentralen Punkt sieht.
Sehr, also wie gesagt, also vielleicht noch ein letzter Punkt dazu, das Thema Relevanz ist eine Sache. Ich glaube, man muss immer so die Balance halten zwischen dem relevanten und personalisierten Content und der geringen Frequenz sozusagen der Ansprache versus Customer Lifetime Value und auch Unternehmenszielen auf der anderen Seite. Das wird auch ein ganz typischer Use Case auch für Data Science beziehungsweise Machine Learning Modelle, dass man in der Zukunft, und das ist eine Sache, die jetzt in den USA gerade Furore macht, da sind wir auch dabei, mit neuen Lösungen, dass wir eben helfen, die richtige Frequenz hinzubekommen. Das macht ihr ja schon auch mit Data Science Modellen. Das Ganze aber automatisiert, selbstlernend, für alle Nutzer personalisiert. Das heißt, jeder Nutzer kriegt seine eigene Kadenz und seine eigenen Ausspielungen. Das wird noch ein sehr spannender Dix. Also natürlich auch, welche Headline passt dann zu welchem Nutzer, bei welchen Triggern sozusagen öffnet ein Nutzer häufiger, sind höhere Click-Through-Rates. Aber das Ganze natürlich immer auch, und das ist mein Credo, ist immer auf den Customer Lifetime Value zu schauen. Ganz ursprünglich habe ich auch mal im Kampagnenmanagement für Online-Marketing-Kampagnen, für Banner-Kampagnen gearbeitet. Da habe ich gesagt, ja, aber selbst wenn jetzt ein Nutzer bei euch quasi nur ein Monat Probe-Schnupper-Abo, was auch immer, macht und kein Geld ausgibt, kann ich ja nicht die Marketingmaßnahmen komplett deswegen einstellen und sagen, der hat mir kein Geld gebracht, ja, wenn ich da nur Deckungsbeitrag betrachte. Ja. Sondern ich muss natürlich schon schauen, was ist der potenzielle Value dieses Nutzers und wie schaffe ich es, von diesem ersten Status in den nächsten Status zu konvertieren und immer wieder zu engagieren, immer wieder bei der Stange zu halten, damit eben das Worst-Case-Szenario der Churn nicht entsteht. Und deswegen Personalisierung entlang dieser gesamten Customer Journey ist wichtig. Aber ich glaube, dass wir noch einen blinden Fleck hier in Deutschland bei vielen Unternehmen haben, wenn es um diese 1:1 Personalisierung im Messaging geht, sozusagen weil da die Contents oftmals dann vorgefertigt rausgesendet werden und dann eben nicht mehr zur Nutzersituation passen, wenn der Nutzer die E-Mail dann endlich öffnet, weil das ja doch mit Zeitverzug passiert. Da hast du ganz, ganz Blicke gegeben, lieber Ben. Ich wollte noch fragen, gibt es noch irgendwelche Teilnehmerfragen? Ansonsten würden wir es jetzt dann langsam beenden, aber ich lasse dich auch noch ein kurzes Schlusswort machen, Benedikt. Also was sind für dich sozusagen vielleicht auch die Learnings und Herausforderungen für die Zukunft?
Ich glaube, einiges habe ich schon angesprochen. Vielen Dank erstmal. War sehr, sehr spannend. Es tut mir leid für die kurze Unterbrechung. Ich habe viel Energie in meinem Laptop gehabt. Wie ich, glaube ich, schon erwähnt habe, in der Diskussion ist eine große Herausforderung, große Next Steps für uns, Anbindung von noch mehr Kanälen. Das Thema Personalisierung, Automatisierung machen wir jetzt Step by Step. E-Mail war sehr wichtig, sehr wertvoll, aber natürlich, wie du sagst, wollen wir den 360-Degree-View des Kunden auch haben, wollen alle Kanäle anbinden, dann Vereinfachung, Test and Learn, die vorhandenen Tools zu nutzen, um da schneller zu werden. Und wie ich schon gesagt habe, der immer mehr Trigger-based, vollautomatisierte, wirklich Kunden-Journeys zu bauen, die Customer-Centric sind. Wir haben jetzt schon Teile erledigt, haben aber da schon noch einen Berg vor uns, den wir erklimmen müssen. Und da freuen wir uns drauf.
Vielen, vielen herzlichen Dank an dich erstmal, natürlich auch an die Marketingbörse, dass wir dabei sein durften und auch an alle Zuschauer für die tollen, die bis jetzt dabei geblieben sind, ganz, ganz viele, und die tollen Fragen aus dem Publikum. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es eine Aufzeichnung irgendwo später auch mal, die man sich dann anschauen kann als Podcast. Sie dürfen uns natürlich gerne auch, Benedikt und mich, auf LinkedIn kontaktieren, würden wir uns sehr freuen, weil wir hier keinen Applaus hören. Wenn es Ihnen gefallen hat, kommen Sie beim nächsten Mal gerne wieder dazu. Und dann übergebe ich an die Vivian und vielen Dank.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Kundendatentrends vom März 2024. Es diskutierten Timo von Vocht, Director DACH Partnerships bei Movable Inc. und Benedikt Weltke, Director Campaign Management bei Sky Deutschland. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.